Cloud oder Hardware?
Nein, ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht.
Ich bin ein Hardwareiker von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
Herzlich willkommen zur 58. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen Rückschau zum Winterkongress, Warten auf die Plattformregulierung, ein Ecolagging-Update und der Coop überwacht Kundinnen mit künstlicher Intelligenz. Wir nehmen am Freitag, 7. März 2025 auf. Ich bin Kire und ich bin wieder zurück.
Mein Name ist Rahel, welcome back, Kire.
Und mein Name ist Sven und ich freue mich auch, dass der Kire wieder zurück ist. Wir machen weiter mit den Rückmeldungen, die wir von euch bekommen haben und bedanken uns auch diesmal, dass ihr euch bei uns gemeldet habt. Zunächst hat sich ein Anwaltskollege bei uns gemeldet, der Roman. Er hat sich bedankt, dass wir das Thema Ethical Hacking aufgegriffen haben und wir können sagen, er hat dazu einen Vorschlag gemacht und wir können sagen, dass wir bestimmt und sicherlich dieses Thema auch zukünftig etwas ausführlicher mal diskutieren werden. Weiterhin hat sich der Oliver bei uns gemeldet, der uns seit Anfang an hört. Herzlichen Dank dafür, Oliver. Oliver fragt an, warum er zum Beispiel über die App in Deutschland kein Ticket kaufen kann, warum eine Bonitätsprüfung erfolgt. Er hat da offenbar versucht, bei einem Verkehrsverbund, also Verkehrsverbund ist immer in den jeweiligen Bundesländern, gibt es so Verbünde, die sich da zusammengeschlossen haben, so Berliner Verkehrsverbund oder Brandenburg oder Rhein-Ruhr oder wie auch immer. Warum er da kein Ticket kaufen kann, weil er aus der Schweiz versucht, dann ein Ticket zu kaufen, dann findet eine Bonitätsprüfung statt und so weiter. Ist tatsächlich ein Thema in Deutschland, ist mir bekannt, dass da im Hintergrund Bonitätsprüfungen erfolgen, entweder Kreditreform oder Schufa, sodass da eine Thematik entsteht. Und ansonsten ist es leider so, Oliver, dass natürlich der Verkehrsverbund, jedenfalls was die Zahlungsweise online betrifft, eine Vertragsfreiheit hat, also entscheiden kann, ob sie dann mit dir, der jetzt aus der Schweiz sich da einloggt oder mit einer Schweizer Telefonnummer sich einloggt, da entsprechend einen Vertrag abschließen möchte und die Bonitätsprüfung funktioniert. Da bleibt dir derzeit nur auszusteigen und dein Ticket da am Automaten zu holen.
Ja, und wir blenden jetzt kurz zurück. Wir sind, wie gesagt, am Freitag, jetzt 5 Tage nach dem Winterkongress. Wenn ihr den Podcast hört, ist wahrscheinlich eine Woche her. Wir waren alle dort. Es war ein mega schöner Event. Wahnsinnig viele Leute, gute Stimmung. Und ich möchte euch kurz fragen, was waren eure Highlights vom Winterkongress, Sven?
Also Highlight bestimmt erstmal der Winterkongress selbst. Erstmal so, muss man mal sagen, hervorragend organisiert. Fand ich eine der Top-Veranstaltungen der digitalen Gesellschaft. Insofern Dank, weiter auch bloß als Teilnehmer, hauptsächlich als Teilnehmer, Dank an die vielen Helferinnen, Organisatorinnen und die da alle mitgewirkt haben im Hintergrund, im Vorfeld und so weiter. Echt sensationell. Ich fand sehr nice Eva Wolfangel da am Anfang mit, die hat sehr schöne Stories über die WebEx-Sicherheitsprobleme und Olaf Scholz Konferenzräume erzählt. Das ist so mit meiner Herkunft natürlich dann auch nochmal besonders witzig. Sehr nachdenklich fand ich den Vortrag von der Katika Kühnreich. Und zwar zu der Frage, wer nutzt eigentlich diese neuen Techniken, wie zum Beispiel KI? Und sie hat dann den auch großen historischen Bogen geschlagen zur Volksempfängerzeit. Und wer in dieser Zeit halt die neue Technik des Volksempfängers genutzt hat, war durchaus, hat ja auch mit mir zu tun oder mit meiner Biografie oder Herkunft, durchaus nachdenklich. Und dann natürlich immer ein Highlight, muss ich mal sagen, der Kollege Martin Steiger, der ja immer sehr kurzweilig da seine Vorträge gemacht und den einen oder anderen Schwank zum Lachen gehabt hat. Also eine rundum, für mich sehr rundum, gute Veranstaltung.
Ja, bei mir ist es sehr ähnlich. Ich kann allerdings zu den einzelnen Veranstaltungen und Vorträgen nicht so viel sagen, weil ich habe nicht sehr viele gesehen. Ich habe sehr viel mit Leuten diskutiert, die Gelegenheit genutzt, mich auszutauschen in den Gängen und auch zwischen den Veranstaltungen. Ich fand aber auch die Keynote von Eva Wolfangel habe ich auch fast komplett gesehen. Ich hatte im Anschluss einen eigenen Tag, darum habe ich den Schluss nicht mitbekommen. Ich habe mit ihr aber bereits im Vorfeld etwas darüber diskutiert und fand eigentlich auch diesen Ansatz, um etwas Augenzwinkern die ganze IT-Security per se mal strategisch in Frage zu stellen und mal gucken, was kommt, nachdem dass die Hütte so wirklich brennt, einen sehr schönen Ansatz, um über das Thema IT-Security nachzudenken. Das andere, das ist wirklich der Highlight für mich, ist, dass es ein tatsächlicher Community-Event ist, dass wir ungefähr 50 Personen haben, die zu den Helferinnen und Helfern zählen, die diesen Winterkongress möglich machen, in den verschiedenen Bereichen aktiv sind und sich einbringen und das auf eine super sympathische, ruhige, professionelle Art machen, wie man es auch von keiner professionellen Veranstaltung sieht. Und das finde ich absolut toll und macht auch einen großen Teil der Atmosphäre aus und eigentlich auch trägt zum klaren Gelingen der Veranstaltung bei.
Ja, ich kann da gerade anschließen. Ich war meistens vor Ort, aber nicht ganz immer und habe mir dann tatsächlich einen Talk auch online live angeschaut und ich muss sagen, es ist wirklich eine tolle Qualität, die man da hinbringt, nicht nur Ton und Bild, sondern auch, dass man sieht, wie die Leute reden, die Vortragenden und gleichzeitig die Präsentation sieht. Also das ist toll gemacht und eben, wie du auch gesagt hast, von ausschließlich Freiwilligen. Also ganz großes Dankeschön auch an alle, die mitgeholfen haben und jetzt zuhören. Ich möchte, ihr könnt übrigens auch davon profitieren, wenn ihr verpasst habt, findet ihr die Aufzeichnungen dann auch zum Nachschauen. Ich möchte noch einen Vortrag bzw. ein Podium erwähnen, das mein inhaltliches Highlight auch war als Zuschauerin. Am Freitagabend wurde über KI und Nachhaltigkeit diskutiert und das ist eine Dimension von KI, die in dem heutigen Wettlauf um die Milliarden und die Systeme oft vergessen geht. Und dieses Podium hat das sehr schön abgeholt, indem mit Jan Biese von der Seite Wissenschaft, mit Angela von Algorithm Watch Seite Zivilgesellschaft und Sibyl Arslan aus der Politik eigentlich so verschiedene Dimensionen zusammengebracht wurden, um dieses Thema zu eruieren und auch versuchen, Wege zu finden, das wieder auf die politische Agenda zu bringen. Und dann war da noch ein Quiz, oder, am Samstagabend?
Ja, wir haben ja gestartet erstmalig mit 42 das Quiz für Nerds.
Das Podcast-Highlight.
Die Podcast-Crew fragt euch über nerdige Themen. Also ich hätte sicherlich nicht gewonnen, um es mal zu sagen.
Ich auch nicht.
Auch der Kira hat ja ordentlich Themen beigesteuert, die wirklich außerhalb meiner Bubble und meiner Lebenserfahrung waren. Wie fandet ihr es?
Mir hat es ziemlich viel Spaß gemacht. Ist sicherlich etwas, dass man, also wir müssen jetzt noch etwas auf die Rückmeldungen warten, dass man weiterführen kann. Vielleicht wird da tatsächlich mal so etwas wie eine Tradition daraus. Und ja, ich denke schon auch, dass wir sind ja ursprünglich etwas davon oder daraus gestartet, eher etwas netzpolitisch die Frage zu gestalten und sind dann eher da etwas darüber übergegangen, dass die nerdigen Themen tatsächlich etwas breiter zu nehmen. Und natürlich ist es dann halt automatisch so, dass man natürlich nicht in jedem Bereich gleich viel versteht. Und so soll es ja auch irgendwie sein. Also es ist ja auch nicht ein Quiz, das 100% ernst genommen werden müsste und sollte.
Wenn ihr nächstes Jahr gewinnen wollt, dann seid ihr auf bestem Wege zu einer guten Vorbereitung, weil ganz viele Fragen in der Regel um diesen Podcast drehen. Gut, hört ihr zu. Ich fand es auch lustig und man ist so in dieser, also wir waren so in der Präsentationsrolle und dann fühlt man sich so wie eine Sportkommentatorin, oder? Wie der Live-Zwischenstand auf Kahoot ändert. Und ja, uns macht Spaß, ich hoffe euch auch und wir machen das sicher nächstes Jahr wieder. Ja, wir kommen zu mehr Inhalten oder vertieften Inhalten auch. Und der erste Inhalt ist das große Warten auf die Plattformregulierung. Und währenddessen gab es auch einen Shitstorm, der die Schweizer Öffentlichkeit da ein paar Tage beschäftigte. Wir warten immer noch auf die Vorlage des Bundesrates, wie Social Media Plattformen und Suchmaschinen regulieren will, was er da zusätzlich tun will. Es war ursprünglich angekündigt, dass diese Vernehmlassungsvorlage, also in einem sehr frühen Stadium, dass das im März 2024 erscheint. Jetzt sind wir im März 2025. Das ist noch nicht da. Und meine Vermutung wäre, die Geopolitik ist dazwischen gekommen. Albert Rösti als verantwortlicher Bundesrat hat vermutlich kalte Füße bekommen, als er gesehen hat, dass Donald Trump ziemlich wüst schimpft. Natürlich mit Elon Musk im Seitenwagen. gegen alle Staaten oder die EU, die versuchen, Plattformen zu regulieren. Was glaubt ihr, wieso warten wir immer noch nach einem Jahr?
Ja, also das sehe ich auch so. Mindestens die jüngsten Verschiebungen hängen meines Erachtens sehr stark damit zusammen. Wieso, dass es bereits letztes Jahr die ersten Verschiebungen gegeben hat, das ist noch einmal ein anderes Thema. Aber es ist halt tatsächlich so, dass die Trump-Administration jetzt ja verschiedentlich auch angekündigt hat, die Digitalgesetze in den anderen Ländern zu untersuchen. Und aktuell hat irgendwie niemand Lust, auf den Radar des US-Präsidenten zu geraten. So scheucht sich sogar eher, so ist auch die EU eher zurückhaltend aktuell. Und in der Schweiz haben sie dann tatsächlich irgendwie kalte Füße bekommen, um hier allenfalls für Unmut zu sorgen. Mir wäre es allerdings ganz recht, wenn auch aber in einem anderen Departement, wo es um das Leistungsschutzrecht geht, dass man da kalte Füße bekommen würde und lieber dieses Gesetzesvorhaben irgendwie zurückstellen würde. Mal sehen, wie es hier ausschaut. Da ist eigentlich die entsprechende, ist ja mit der entsprechenden Vorlage eigentlich auch in diesen Monaten zu rechnen und vielleicht gibt es auch da dann eine Verzögerung.
Na, die könnte sogar eintreten. Also auch die EU, die ja eigentlich bisher sich relativ wenig darum geschert hat, was amerikanische Politik zu ihren Gesetzen denkt, hat jedenfalls in den letzten Monaten erstaunliche Wendungen vollzogen. Ursula von der Leyen hat verkündet, man müsse das Lieferkettengesetz sich nochmal intensiv anschauen, weil man ja die Betriebe entlasten möchte. Das ist sicherlich nur die halbe Wahrheit oder die offizielle Begründung. Auch da dürfte Geopolitik durchaus eine Rolle mitspielen, dass man jetzt nicht mehr so genau hinschaut, wie in den Lieferketten produziert wird. Und für mich jetzt aus, also so der in dem KI-Bereich auch unterwegs ist, sehr erstaunlich, dass nachdem der AI Act erlassen wurde, nämlich die KI-Haftungsrichtlinie noch so als Cherry on the Cake mit draufkommen sollte, weil dadurch die Beweislast, eine Beweislastumkehr einhergegangen wäre, weil du ja heutzutage relativ Schwierigkeiten hast, da Beweislastregeln zu machen. Und erstaunlicherweise ist auch die KI-Haftungsrichtlinie von der Europäischen Kommission erstmal zurückgezogen worden und wird also perspektivisch nicht kommen. Auch da sieht man schon deutlich, dass offenbar, also es verwundert mich, es würde mich nicht verwundern, wenn man auch in der Schweiz etwas zurückhaltender ist, wenn selbst die EU sich nicht traut, derzeit sich mit Trump anzulegen. Da könnte schon ein Zusammenhang bestehen.
Ja, das Muster ist deutlich kalte Füße vor dem New Sheriff in Town, wie wir leider ja feststellen müssen. Wir werden sehen, wir kommen sicher darauf zurück. Aber trotzdem, wie ich schon angetönt hatte, war die Plattformregulierung ein großes Thema in den letzten Wochen. Weil vor 3 Wochen veröffentlichte die Sonntagszeitung einen Artikel eben genau darüber, wie man denn Plattformen regulieren könnte, ob man sie regulieren soll. Es gab verschiedene Stimmen aus der Politik dazu. Es war ein relativ harmloser Sonntagszeitungsartikel, würde ich das jetzt so einschätzen. Eine dieser Stimmen aus der Politik, die sich dort geäußert hat, war Meret Schneider, grüne Nationalrätin aus Zürich, und sie war auch diejenige, sage ich mal, mit der pointiertesten Forderung, dass man in letzter Konsequenz Plattformen auch sollte abschalten können. Das war der Titel und ihr Foto war da prominent, und Roger Köppel, ehemaliger SVP-Nationalrat, hat das zum Anlass genommen, das nicht nur zu kritisieren, ihre Aussage, sondern auch das sehr fest zu personalisieren. Er hat getwittert, kurz darauf, an diesem Sonntag. Dieser Tweet wurde über 1000 Mal retweetet, hat also eine gigantische Reichweite von über 200.000 Personen erreicht, die das gesehen haben, sofern man den Zahlen auf X da Glauben schenken mag. Und durch dieses Netzwerk, das auch mit Köppel dort interagiert, ist die Info und auch diese personalisierte Kritik dann in die weltweiten Netzwerke von Rechtspopulistinnen und Rechtsextremen geraten. So hat sich ein Shitstorm aufgebaut, der Meret Schneider getroffen hat. Es hat Morddrohungen gegeben, es hat Auschwitz-Vergleiche gegeben. Es gab mehrere Deepfake-Videos, wo Meret Schneider einfach Worte in den Mund gelegt wurden, die sie so nicht gesagt hat. Und das Ganze war wirklich von sehr großem Ausmaß. Also die Schweiz hat vermutlich noch nie so einen großen Shitstorm gesehen, rein von der Anzahl der Meldungen und der Reichweite her. Es gab auch wirklich viele internationale Medien, die das aufgenommen haben, und auch in der Schweiz eine vertiefte Berichterstattung. Und was sich dann so ein bisschen gezeigt hat und was auch mich als noch Generalsekretärin der Grünen dann auch betroffen hat, ist so, man sieht daran, wie schwierig es ist, eigentlich bestehendes Recht, das auch ohne neue Plattformregulierung bestehen würde, über Hass, über Morddrohungen, das ist ja alles heute auch nicht zwingend erlaubt, dass man dort eigentlich sehr schwierig das durchsetzen kann. Es war so insofern auch ein bisschen eine Demonstration, dass es eben eine Veränderung eigentlich braucht, wenn man in Zukunft den Nutzerinnen und Nutzern mehr Handhabe geben will, egal ob sie von einer Löschung betroffen sind oder ob sie von einem Shitstorm betroffen sind, aber man kann heute kaum etwas durchsetzen. Es war ein bisschen ein Quod erat demonstrandum, wie man das schön auf Lateinisch sagen würde. Ich habe, wie gesagt, in meiner Funktion als Generalsekretärin dann auch Meret ein bisschen begleitet in diesen Fragen. Wir haben sie unterstützt. Es ging ihr eigentlich relativ gut für das, dass da wirklich viel Hass kam, auch sogar Morddrohungen. Aber es war gleichzeitig schwierig, nur schon auf der praktischen Seite, weil gewisse Konten von ihr gesperrt wurden, einfach weil zu viel Traffic, zu viel Zeugs darüber lief. Das Mail war dysfunktional. Und wenn du so eigentlich eine Politikerin bist, dann hast du dann schnell ein Problem, wenn du nicht mehr schreiben kannst, deine E-Mails nicht mehr empfangen kannst und so weiter. Wir haben auch zusammen beim TAGI eine Beschwerde gemacht, weil die dann Köppel nochmal eine Plattform gegeben haben, was wir unverantwortlich fanden, dass jemand nochmal hetzen kann gegen eine Person, die bereits in einem Shitstorm ist und mit konkreten Drohungen betroffen ist. TAGI hat das anders eingeschätzt. Persönlich fände ich, die Verantwortung einer Redaktion wäre es gewesen, dort nicht noch weiter anzuheizen. Meret Schneider war auch sehr offen damit, was genau bei ihr passiert. Sie hat sich nicht von X zurückgezogen, also postet dort weiter, auch etwas, das man kritisieren kann oder nicht. Es gab verschiedene Folgeartikel, die auch aufgezeigt haben, was in diesem Shitstorm typisch war, dass wer betroffen war, dass es sie getroffen hat. Und vor allem, was auch interessant war, ist, Meret hat versucht, verschiedene Kommentare zu melden auf X, dass man die löscht, weil dort wirklich schlimme Sachen standen. Und es ist manchmal auch bei krassen Kommentaren die Meldung zurückgekommen, dass das nicht gegen die Richtlinien verstößt, dass der Post nicht gelöscht wird. Also man sieht da deutlich auch wirklich ein Problem, wie man Sachen durchsetzen kann. Genau. Wir haben auch darüber gesprochen, was sie weiterverfolgen möchte. Justizbereich, also was will sie strafrechtlich weiterverfolgen? Sie sagt, sie hat nicht Energie für alles. Es gibt wahnsinnig vieles, was man versuchen könnte, wirklich in ein Strafverfahren zu überführen. Was sie aber machen wird, ist, sie wird die Deepfake-Videos verfolgen und hat dazu vermutlich dann auch Unterstützung von Fair Media. Das ist eine Organisation, die sich für Betroffene von Medienberichterstattung, wo man sich Unterstützung holen kann, wenn man findet, man wurde benachteiligt in Medienberichterstattung oder eben auch auf Social Media, weil dort auch viel Know-how da ist, wie man das machen kann. Wir werden sehen, wo wir landen. Ja, die Frage, wie kann man Sachen effektiver verfolgen, wirksam verfolgen, strafrechtlich? Sven, was glaubst du, was wären da Wege?
Naja, die Diskussion ist ja, am Ende des Tages ist ja eine relativ alte Diskussion, die wir ja in der EU auch führen. Wie kann man effektiv oder effizient bei diesen großen Konzernen, die halt im Ausland sitzen, erreichen, dass bestimmte Inhalte, die man als verleumderig, beleidigend, strafrechtlich relevant ansieht, gelöscht bekommt, ist relativ schwierig, weil du halt am Ende des Tages entweder in Irland landest, selbst Juristen wie mich vor eine Herausforderung stellen, eine Klage dort zuzustellen, wie auch dann in den USA sowieso schwieriger ist. Die Erfahrung, wir haben es ja hier auch schon ein paar Mal diskutiert, also ich weiß halt immer nicht so richtig, ob jetzt die großen Richtlinien und Verordnungen der Europäischen Union jetzt auch am Ende des Tages helfen, weil die klingen alle sehr schön, welche Rechte man als Verbraucher hat, welche Rechte man als Betroffener hat, welche Rechte man als Social-Media-Nutzer hat. Am Ende des Tages sind die alle nicht besonders zielführend und führen ja nicht dazu, dass man schafft, wenn man persönlich betroffen ist, zum Beispiel zu erfahren, wer ist die Person, die etwas gepostet hat, damit ich die verklagen kann oder strafrechtlich dagegen vorgehen kann. Also sehr aufwendige Verfahren und die Anbieter sträuben sich ja auch vehement dagegen, letztendlich auch selber in die Verantwortung zu kommen oder da entsprechende Auskünfte zu geben. Wir hatten gerade Thema geopolitische Veränderungen. Da wird sicherlich auch im Hinblick darauf nochmal deutliche Einschränkungen geben. Am Ende des Tages hat man leider das Problem, dass man persönlich relativ schwierig dagegen vorgehen kann. Du kannst halt zivilrechtlich natürlich dagegen vorgehen, wenn du weißt, wer die Person ist. Dann hast du einen zivilrechtlichen Anspruch wegen Persönlichkeitsverletzung. Ist aber, muss man auch sagen, aufwendig und teuer. Das muss man am Ende des Tages auch bezahlen. Und wenn du halt bei so einem Shitstorm irgendwie mal 1000 Shitstorm-Posts hast oder die da angreifbar hältst, dann ist das ja kein automatisiertes Verfahren, sondern da muss man die Kohle mitbringen. Und meine Erfahrung ist leider, dass auch der strafrechtliche Weg eigentlich nicht besonders erfolgversprechend ist, aus unterschiedlichsten Gründen, weil eingeschätzt wird, dass kein Verleumdungsdelikt oder Beleidigungsdelikt vorliegt oder man noch weiter ermitteln müsse und so weiter und so fort, sodass man da auch nicht weiterkommt, dass dann eine strafrechtliche Verurteilung ist. Wir müssen mal abwarten, da gibt es in dem Fall auch eine Grünpolitikerin, Renate Künast in Deutschland, die sich seit Jahren ja gegen eine Veröffentlichung oder mehrere Veröffentlichungen in sozialen Medien wehrt. Ich habe jetzt bloß gerade wirklich spontan gerade reingeschaut, die ist da derzeit beim Bundesgerichtshof wohl hängig und das wird dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. So, also vielleicht ergibt sich daraus dann auch nochmal ein Stück weit mehr Rechtssicherheit am Ende des Tages. Ja, also die schöne neue Welt, die wir da auch mit den sozialen Medien haben und die wir ja auch alle nutzen, die bringt dann halt auf der anderen Seite natürlich auch viel Malus mit oder auch so eine Themen entsprechend mit. Und im Ergebnis finde ich es eigentlich auch ein bisschen schade, dass wir in der Auseinandersetzung oder in der politischen Auseinandersetzung, in der auch Diskussionen so weit gekommen sind, dass das halt entweder nur noch Raufhauen gibt in sozialen Medien, weil man da irgendwie denkt, man ist da anonym unterwegs oder man könnte mal schnell was twittern oder posten und eigentlich eine sachliche Auseinandersetzung über ein Thema, was man ja diskutieren kann. Also ich finde, so kann man diskutieren, Plattformregulierung oder soll man die abschalten, ist ja eine Diskussion, dass das aber eigentlich nicht mehr möglich ist. Das ist eigentlich so auch schade.
Ja, und tatsächlich ist natürlich, du hast es ja auch schon angetönt, Rahel, ein ganz zentrales Element einer Plattformregulierung tatsächlich, dass die Rechte der NutzerInnen gestärkt werden. Und zwar eben eigentlich auf beiden Seiten. Also das heißt sowohl die Person, die jetzt von einer Äußerung betroffen ist und da vielleicht eine Morddrohung ausgesprochen wird oder also auch sonst diffamiert wird, allenfalls, dass sie sich entsprechend wehren kann, aber dann auch eben die Person, die dessen oder deren Post dann allenfalls gesperrt oder vermerkt oder was auch immer dann wird oder sogar ein Account gesperrt wird etc., damit man sich eben von beiden Seiten her äußern und wehren kann. Und dass es da sicherlich in erster Linie mal oder in zusätzlicher Linie Mechanismen geben muss, die auch außergerichtlich zu einer Lösung führen können und dann aber sicherlich auch in einer zweiten Linie dann und abschließend auch Gerichte darüber befinden müssen, was jetzt in welche Kategorie gehört und was zulässig ist und was nicht. Das gehört dann irgendwie in den rechtsstaatlichen Verfahren auch dazu. Aber da müssen jetzt einfach sicherlich neue Prozesse und Mechanismen eingeführt werden, um da zu einer guten Balance zu kommen.
Ja, ich denke auch, dass das eine ist die Rechtsdurchsetzung bisheriger Gesetze und das andere ist einfach, dass man auch mit völlig neuen Mechanismen, mit Algorithmen, mit Abläufen konfrontiert ist, die viel schneller vor sich gehen, als das in der analogen Welt der Fall war. Und wenn wir Menschen schützen wollen, dass sie nicht völlig ausgeliefert sind solchen Shitstorms, wenn wir auch Menschen schützen wollen, dass sie nicht ausgeliefert sind der Laune der Plattform, ob sie publizieren können oder nicht, dann müssen wir auch dort eben diese neuen Verfahren finden. Das finde ich wichtig. Ich finde auch, das sage ich jetzt persönlich noch, ich glaube, Meret hat eine wichtige Arbeit gemacht, indem sie auch nicht geschwiegen hat, auch in der Öffentlichkeit nicht, was passiert ist, wie sie damit umgeht. Ich denke, es ist nochmal ein wichtiger Moment gewesen, um zu erkennen, dass es so nicht weitergehen kann. Es wird wichtig, jetzt zu diskutieren, was der weitere Weg ist. Wir hoffen, dass wir das bald mit einer Vorlage des Bundesrates tun können und werden das sicher auch im Podcast dann beleuchten, vertieft diskutieren, auch mit den zahlreichen Themen, die hier in diesen Bereich der Plattformregulierung fallen. Da haben wir jetzt erst an der Oberfläche ein bisschen gekratzt, was da alles drin steckt. Genau, also ihr werdet sicher in diesem Podcast wieder davon hören.
Dann würden wir zum zweiten Thema übergehen. Wie angetönt, möchten wir ein kleines Update zu E-Collecting diskutieren. Und zwar war das Thema E-Collecting auch prominent am Winterkongress vertreten. Wir haben auch bereits in der Episode 50 darüber gesprochen. Da ging es hauptsächlich um den Aspekt des Unterschriften-Schiss, Anführungszeichen, der sich ja im letzten Sommer-Herbst ergeben hat, respektive der da an die Öffentlichkeit gekommen ist und dann auch die Politik und die Öffentlichkeit beschäftigt hat. Und ja, es ist aktuell ein spannendes Thema und daher möchten wir gerne ein Update liefern. Zunächst, was ist nach dem Bekanntwerden des Unterschriften-Schiss passiert? Da gab es ja dann entsprechend 7 Motionen, die im Nationalen Ständerat eingereicht worden sind und die einen Pilotbetrieb für E-Collecting gefordert haben. Wir haben das in der Episode 50 auch schon kurz angesprochen. Die Eckpunkte in diesen Motionen sind ja, dass dieses E-Collecting auf der EID-Vertrauensinfrastruktur aufbauen soll, also dass diese verwendet werden soll, um sich auszuweisen, anzumelden und dann entsprechend die Unterschrift abgeben zu können, und dass die datenschützerischen und IT-Sicherheitsaspekte im Zentrum stehen sollen oder mit im Zentrum stehen sollen und dass eine entsprechende Umsetzung datensparsam, dezentral und quelloffen erfolgen soll. Wie gesagt, im letzten Herbst wurden diese Motionen eingereicht. Der Bundesrat hat im November die Motionen zur Annahme empfohlen. Der Ständerat hat in der Wintersession darüber befunden und ihnen auch zugestimmt, respektive eine davon war im Ständerat eingereicht, dieser gleichlautende Motion, und der Ständerat hat diese zugestimmt. Und es ist davon auszugehen, dass sie auch im Nationalrat angenommen werden. Aktuell werden sie einzig von der SVP bekämpft. Es gab dann auch noch weitere Vorstöße. Ein Vorstoß insbesondere ist interessant, eine Motion von Benjamin Mühlemann im Ständerat. Diese Motion fordert eine rasche Einführung der digitalen Unterschriftensammlung, also jetzt über den Pilotbetrieb hinaus. Und laut dem Wortlaut sollte diese digitale Unterschriftensammlung auch die Sammlung auf Papier ablösen. Zu diesem Thema werde ich dann gerne im Verlauf noch etwas eingehen. Dann eine weitere Entwicklung läuft in den Kantonen. Da sind einige Kantone zum Teil auch schon länger dabei und diskutieren ein allfälliges E-Collecting oder eine Einführung von E-Collecting. Da sind die Antworten der Regierungen unterschiedlich und die Haltungen der Regierungen und Parlamente unterschiedlich. Was aber sicherlich heraussticht, ist St. Gallen. Hier wird oder soll ab dem Frühjahr 2026 eine E-Collecting-Plattform zur Verfügung stehen, also schon relativ bald. Nun, am Winterkongress haben wir das Thema aufgenommen. Wir haben einen Vortrag gemacht. Da war Dani Graf beteiligt, es war Sandro Skalko beteiligt, es war Gerhard André beteiligt und ich habe in einem kurzen Slot in diesem Vortrag eine Einordnung aus zivilgesellschaftlicher Sicht gemacht und wie wir das eigentlich sehen mit dem E-Collecting. Und zwar grundsätzlich sehen wir ein großes Potenzial bei E-Collecting, um hier die digitale Demokratie auszubauen, und dies auch, und das ist eigentlich ein wichtiger Punkt und auch interessant zu verstehen, etwas im Unterschied oder ziemlich krass im Unterschied zu E-Voting. E-Voting, und da haben wir im Podcast auch schon einige Male darüber gesprochen, ist eigentlich das einzige Digitalisierungsprojekt, jetzt mindestens so im Bereich der digitalen Demokratie, das wir grundsätzlich und aus demokratiepolitischen Gründen ablehnen. Und zwar das nur einfach ganz kurz noch zu machen, weil es etwas der Quadratur des Kreises gleicht, also der informationstechnischen Quadratur des Kreises, weil es 3 verschiedene Anforderungen unter einen Hut bringen soll. Also bei E-Voting geht es darum, dass einerseits das Stimmgeheimnis gewahrt ist, dass gleichzeitig die Sicherheit der Stimmabgabe gewährleistet ist und zusätzlich muss auch noch eine Überprüfung der Resultate möglich sein. Also eigentlich ein Äquivalent zum Nachzählen der Stimmen. Und das ist im Rahmen des E-Votings, also wenn man das digital machen möchte, unglaublich schwierig zu gewährleisten. Oder anders gesagt, es gibt wohl technische Ansätze, die dieses Problem zu lösen versprechen. Diese sind dann aber unglaublich komplex. Und wenn man das also versucht, diese Überprüfbarkeit elektronisch zu lösen, so geht dann doch die demokratische Kontrolle durch die Öffentlichkeit verloren, weil diese Komplexität, die in solchen Systemen innewohnt, eben für die breite Öffentlichkeit nicht mehr nachvollziehbar ist. Aber das jetzt eigentlich nur so am Rande, über das Thema haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Wichtig ist jetzt eigentlich mitzunehmen, dass eine dieser Anforderungen, und zwar die Wahrung des Stimm- und Wahlgeheimnisses bei der Unterschriftensammlung für Volksbegehren, so nicht besteht und dass entsprechend die Anforderungen an ein solches System und auch die Komplexität, Schwierigkeit an ein solches System maßgeblich ändert. Es ist sogar noch etwas erschwerend, wenn wir uns den Prozess, insbesondere beim papierbasierten Unterschriftensammeln, vergegenwärtigen, dann fallen da auf unterschiedlichen Ebenen Daten an und zum Teil auch ziemlich heikle Daten an. Zum Beispiel ist das so, dass auf den Gemeinden, wo die Unterschriftenbogen für ein Volksbegehren beglaubigt werden, dass da jede einzelne Unterschrift festgehalten wird. Und diese wird festgehalten, damit die Gemeinden feststellen können, ob eine Person eine Initiative oder ein Referendum mehrfach unterzeichnet. Damit eben eine solche Unterschrift nur einmal zählt. Und wenn ihr das vielleicht auch schon mal unabsichtlich gemacht habt, dann werdet ihr auch tatsächlich darauf hingewiesen, dass ihr nur einmal unterschreiben dürft. Neben diesem Festhalten der Unterschrift bei den Gemeinden werden die Unterschriftenbogen auch an die Komitees übermittelt und die Unterschriftenbogen werden dann auch an die Bundeskanzlei im Fall von eidgenössischen Vorlagen weitergeleitet. Und da finden durchaus auch Erfassungen statt, weil da eben auch eine Betrugsprüfung vorgenommen wird. Wir sehen also, dass da unterschiedliche Datenbearbeitungen stattfinden, bereits heute und bei papierbasierten Unterschriften sammeln. Wenn wir uns nicht noch etwas tiefer in den Prozess einsteigen, wie eigentlich eine solche Unterschriftensammlung stattfindet, dann sehen wir eigentlich, dass wir durch E-Collecting die Chance haben, eines unsäglichen Prozesses digitalisieren zu können. Ich weiß nicht, oder alle, die schon mal beteiligt waren an einer Unterschriftensammlung eines Komitees, eines Sammelkomitees, weiß, wie unglaublich groß der logistische Aufwand ist, um eine solche Sammlung durchzuführen. Und es gibt dann auch einen großen Bescheinigungsaufwand bei den Gemeinden und es gibt einen Prüfungsaufwand bei der Bundeskanzlei und das alle mit einhergehendem mangelndem Datenschutz, wie ich es eben vorhin umrissen habe. Und trotz alledem haben wir den Unterschriftenschiss, so wie er im letzten Jahr aufgedeckt wurde. Also das heißt, wir haben mit der Digitalisierung die Chance, hier einige Probleme zu adressieren und hoffentlich zu eliminieren. Was heißt das nun? Das ist jetzt eigentlich so der zentrale Punkt. Was abgeleitet daraus, was sind die Forderungen aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive an ein solches E-Collecting? Ganz sicher, und das muss im Zentrum stehen, muss ein konkreter Nutzen für die Menschen in der Schweiz daraus resultieren. Und dann, das ist jetzt natürlich eine konkrete Maßnahme oder Folgerung aus dem, was wir jetzt vorhin angeschaut haben, muss es eine Verbesserung des Datenschutzes geben. Und zwar jetzt auch im Hinblick auf den papierbasierten Prozess. Also das heißt, wir möchten Datenschutz der Technik, also Privacy by Design, und die Datensparsamkeit, Privacy by Default, in dieser Umsetzung im Zentrum haben. Was heißt das nun etwas konkreter? Datenschutz der Technik und Datensparsamkeit bei E-Collecting. Da geht es darum, und das ist eine klare Forderung, dass weder bei den Gemeinden noch bei den Kantonen oder beim Bund Daten anfallen sollen, die eine Zuordnung von den Willensbekundungen zu Individuen ermöglichen. Also dass niemand im ganzen Prozess eine Unterschrift zu einer Person zuordnen können kann, also dass man weiß, wer welches Begehren unterstützt. Das ist das eine, und das andere ist, dass die Personendaten nur an ein Komitee weitergereicht werden dürfen, wenn die betroffene Person ausdrücklich dies haben möchte. Das sind die Forderungen aus der Datenschutzperspektive, und was es dann dazu sein sollte, ist ein offenes System, also dass alle Softwarekomponenten als Open-Source-Software veröffentlicht werden und dass das ganze System auch auf offenen Schnittstellen basiert. Das heißt, dass man dann die Software, die veröffentlicht worden ist, auch tatsächlich verwenden kann, dass man also nicht auf eine Bundesapplikation angewiesen ist oder ein Bundesportal, um tatsächlich seine Unterschrift abgeben zu können, sondern dass man dies auch auf einer eigenen Software machen kann, die allenfalls auch auf der Veröffentlichung des Bundes basiert, aber eben dann eine eigene App oder auch Desktop-Applikation darstellt. Dann noch ein letzter Punkt, da bin ich auch am Ende der Forderungen, bin ich überzeugt, dass wir mit E-Collecting ein sicheres und datensparsameres Unterschriftensammeln schaffen können, jetzt auch im Vergleich zu dem papierbasierten Prozess. Und jetzt soll es aber immer noch und weiterhin möglich sein, dass wer dem ganzen digitalen Zauber nicht traut oder ansonsten nichts damit anfangen kann, auch weiterhin papierbasiert unterschreiben können soll. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, um auch das Vertrauen in einen solchen Prozess schaffen zu können. So, dass die Predigt zum Sonntag zu E-Collecting, was denkt ihr dazu?
Ja, da wir ja doch nicht in der Kirche sind, darf ich kritische Fragen stellen.
Oder? Ja. Ich glaube, die kann man auch bei der Kirche stellen. Ne?
Das nicht. Man darf auch widersprechen, nur Amen sagen. Ich hätte zwei. Nein, ich finde es natürlich toll, danke für die riesige Arbeit. Auch ich weiß, dass du da auch viel Zeit schon reingesteckt hast, Kire, für die digitale Gesellschaft, für gute Lösungen zu diesem unsäglichen Prozess, wie du es so schön genannt hast. Meine erste kritische kurze Nachfrage wäre ja, wenn es so wäre, dass, wie du sagst, und ich finde die Forderung richtig, dass man weiterhin auch auf Papier unterschreiben kann, aber wenn es dann so wäre, dann wäre ja das Unterschriftenproblem gar nicht gelöst, dass es Akteure gibt, die auf der Straße oder an Briefkästen einfach irgendwelche Listen ausfüllen können und dann so Unterschriften fälschen können, weil es diesen Weg weiterhin gibt und man den nicht besser kontrollieren kann.
Ja, ich glaube schon, dass man den Weg besser kontrollieren kann. Da gibt es jetzt auch ja bereits Ansätze, wie man das angeht. Das ist vielleicht dann auch noch eine Frage, wie man das etwas etabliert. Also das war jetzt auch Thema am Winterkongress, dass man allenfalls zuerst einen Quickfix macht, wo man vor allem diese Problematiken adressiert, wo es halt in erster Linie jetzt mal darum geht, diesen Unterschriftenbeschiss zu adressieren und dabei auch die vorhandenen Prozesse mehr oder weniger ansonsten unangetastet lässt. Das hat einerseits eben mal den Vorteil, dass man dieser Missbrauch hoffentlich ziemlich stark unter Kontrolle bringen kann oder verunmöglichen kann. Und auf der anderen Seite, dass es möglichst schnell geht, weil die vorhandenen Prozesse mehr oder weniger gleich bleiben. Aber auf der anderen Seite gilt es natürlich dann da schon auch zu sehen, dass wir dann noch nicht das System haben, wo dann eben Datenschutz der Technik und Datensparsamkeit im Zentrum stehen, weil halt eben tatsächlich noch die alten Prozesse maßgeblich sind. Und das ist dann schon auch ganz klar und wichtig zu sehen, dass dieser Prozess dann über das hinausgeht.
Ja, das habe ich mich eigentlich schon auch gefragt, weil ich habe diesen Talk gesehen am Winterkongress und Sandro Scalco hatte auch diesen ersten Vorschlag für diesen Quickfix, den du jetzt gerade erwähnt hast, präsentiert. Der baut in den Prozessen eigentlich sehr viel auf dem bisherigen System auf. Und ich fand das wie gut, um schnell vorwärts zu kommen, aber langfristig muss er dann etwas ganz anderes die Lösung sein, oder? Das ist dann ja nicht jetzt hier der Vorschlag für die nächsten 30 Jahre, dass man auf bestehenden Prozessen aufbaut.
Ja, das sehe ich auf jeden Fall so. Also dann haben wir dann wirklich auch tatsächlich diesen unsäglichen Prozess noch nicht wirklich aus der Welt geschafft. Und das ist aber auch so, und das wären eigentlich, da war ich eigentlich schon länger etwas der Ansicht, eigentlich sind auch so die Gemeinden und müssen eigentlich die natürlichen Verbündeten sein hinsichtlich von E-Collecting umzusetzen, weil die auch unglaublich viel Arbeit haben und auch wenig Handhabe haben, tatsächlich Unterschriftenfälschungen zu entdecken, und das Ganze dann auch nochmals bei der Bundeskanzlei, und das kann man natürlich durch einen digitalen Prozess dann entsprechend schon auch anpassen, weil die Prozesse dann ganz anders sind, aber natürlich auch schon noch, dass es eben die Möglichkeit gibt, dass man parallel immer noch von Hand unterschreiben können soll. Also da geht es vor allem dann halt darum, einfach, wer aus irgendwelchen Gründen auch immer keinen Zugang zu diesen Mitteln hat oder haben möchte, dass die nicht ausgeschlossen sind.
Also grundsätzlich, also wir haben ja viele Lebensbereiche, die sich digitalisieren, und da stellt sich ja die Frage, warum macht man es bei E-Collecting nicht, weil es halt einfacher ist, mehr Partizipationsmöglichkeiten, einfacher Zugang zu Partizipationsmöglichkeiten und so weiter. Die rechtlichen Fragen wollen wir jetzt nicht diskutieren oder diskutieren wir jetzt nicht, aber trotzdem von mir eine Frage, Kire. Der Professor Lorenz Lange, der ist ja offenbar, jetzt mal schaut, nicht so überzeugt davon, aus juristischer Sicht oder aus verfassungsrechtlicher Sicht. Der sagt halt, der Verweis auf zahlreiche andere Lebensbereiche stattfindet, Digitalisierung überzeugt nicht. Man gewinnt in diesem Zusammenhang den Eindruck eines gewissen Fatalismus, einer schicksalhaften Unvermeidbarkeit, in der man sich besser früher als später fügt. Und der fragt halt, ob man halt ob und inwieweit man in diesem hochtechnologisierten Zeitalter bestimmte Dinge dann doch behalten soll oder ob man jetzt alles der Digitalisierung folgt. Ist das ein Argument? Also weil natürlich schon die Frage steht, je einfacher der Zugang ist und je einfacher du dann auch irgendwie e-collecten kannst, desto mehr Initiativen können kommen, desto mehr politische Diskussionen können ja dann auch am Ende des Tages auch kommen.
Also was ist jetzt der konkrete Kritikpunkt?
Nee, ich habe gar keinen Kritikpunkt. Also er ist offenbar ein bisschen sehr zurückhaltend, was die Digitalisierung vom E-Collecting betrifft. Weil er sagt, muss tatsächlich alles der Digitalisierung folgen.
Eine große Frage. Ich meine in dem Sinn, wenn wir ja eben auch diesen Prozess anschauen, es geht jetzt an und für Schluss nicht nur darum, diesen Unterschriftenbeschiss zu adressieren, sondern tatsächlich einen Prozess zu digitalisieren und ihn nicht einfach zu übernehmen. Und gerade auch dieser Quickfix, den Sandro Scalco da skizziert hat, der dann auch noch sehr stark irgendwie auf signierten PDFs etc. aufsetzt, das ist nicht der Weg, sondern halt tatsächlich, dass wir einen digitalisierten Prozess für die Unterschriftensammlung haben sollten. Und ich denke schon, dass das eine große Chance auch für die Teilhabe in einem digitalisierten, vernetzten Zeitalter darstellt, aber eben auf der anderen Seite auch die Leute nicht zurücklässt, die das weiterhin so haben möchten. Und ich glaube schon, dass das dazu gehört, in einem modernen Staatswesen das umzusetzen, zumal es da eben auch tatsächlich große Chancen gibt und eigentlich nicht diese Risiken und Gefahren innerhalb, wie es eben bei E-Voting gibt.
Ja, mir scheint Herr Lange auch eher philosophisch zu argumentieren statt verfassungsrechtlich. Es ist philosophisch, glaube ich, eine spannende Frage. Wie viel will man digitalisieren? Meine Antwort wäre jetzt aber schon auch ein klares, ich würde da digitalisieren. Vieles wurde schon genannt, und ich glaube, ich kann auch nochmal betonen, ich habe in meinem Leben schon recht oft Unterschriften gesammelt und befasse mich auch damit, wie man möglichst zu viel Unterschriften kommt, wenn man politisch aktiv ist und Anliegen platzieren will. Und dort ist es schon so, ich glaube, es eröffnet ein neues Feld, also beteiligt andere und vermutlich auch mehr Leute, weil man einen zusätzlichen Kanal eröffnet. Und es ist gleichzeitig auch, es ist ja ein Schutz auch für die StimmbürgerInnen, wenn sie wissen, über E-Collecting kann ihre Unterschrift nicht gefälscht werden. Sie müssen bestätigen, und ich finde es auch aus dieser Perspektive eigentlich ein Fortschritt. Und ja, es gibt wie viele gute Gründe, es gibt noch ein paar praktische Probleme. Eines hast du auch angetönt, Sven, man muss dann sicher überlegen, was heißt das am Schluss für die Zahl der nötigen Unterschriften, beispielsweise für ein Referendum oder eine Initiative. Falls es sich wirklich herausstellt, dass es viel einfacher geht, viele Unterschriften zu sammeln über den digitalen Weg, müsste man sich das überlegen. Ich persönlich finde, man unterschätzt, dass das auch ein großer Aufwand ist, digital, dass die Leute unterschreiben. Aber das wird alles auszuprobieren sein. Deshalb sprechen wir auch über Pilotprojekte.
Ja, und es ist auch noch interessant, also der Dani Graf hat auch jetzt für den Winterkongress, für den Vortrag nochmals herausgearbeitet, wie sich eigentlich der Aufwand für das Unterschriftensammeln in den letzten Jahren, wie sich das verändert hat. Und da gibt es schon auch Effekte, irgendwie halt Stichworte, es gibt weniger Leute, die an die Urne gehen, das war auch so eine gute Möglichkeit, um Unterschriften zu sammeln. Für viele Leute ist es nicht mehr so einfach, wenn wir auch über das Unterschriftensammeln heute denken, wo man einen Bogen ausdruckt und dann unterschreibt und auf die Post bringt. Also viele Leute haben keinen Drucker mehr oder sind sich überhaupt nicht mehr gewöhnt, irgendwie an den Briefkasten, im Briefkasten zu gehen. Oder man hat keine Briefmarke zu Hause. Das tönt jetzt alles ein bisschen vielleicht etwas komisch, aber es widerspiegelt sich darin, und das ist eigentlich eine gute Herleitung, wenn man den Betrag vergleicht, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat, was es kostet, wenn man die Unterschriftensammlung einer professionellen Unternehmung gibt. Da gibt es ja ein paar Unternehmen, da sind jetzt auch ein paar unangenehm aufgefallen im Rahmen des Unterschriftenbeschisses, aber da sieht man, ist noch nicht so lange her, da hat eine Unterschrift für ein ungefähr 1,50 Franken gekostet, wenn man das über so eine Organisation hat abwickeln lassen. Und heute sind wir bei 7,50 Franken oder mehr. Also das heißt einfach, das ist der Aufwand, den eine solche Organisation hat, um eine Unterschrift zu bekommen, zu beglaubigen und den ganzen Prozess durchzuspielen. Und das ist jetzt auch die kommerzielle Seite. Aber wenn man das auch innerhalb einer Organisation macht, dann ist das jetzt nicht vielleicht der Betrag, der sich da genau widerspiegelt, aber das ist dann ein Aufwand, den man reinstecken muss, bis man das hat. Und das ist dann auch irgendwie in Verhältnis zu setzen. Und am Ende des Tages ist es dann natürlich ein politischer Aushandlungsprozess, wie viel Abstimmungen möchten wir haben. Und das ist dann muss man entsprechend dann die Unterschriftenanzahl hoch oder runter setzen, wenn man sieht, es gibt da Handlungsbedarf.
Wir machen weiter mit digitalem Zeitalter.
Wir machen weiter mit einem nächsten Thema im digitalen Zeitalter.
Wir kommen zu dem Bereich Shopping, digitalen Zeitalter. Und zwar ein Thema, was in den Medien war, wo ich auch auf dem Winterkongress interessanterweise angesprochen wurde, was mit der Berichterstattung auch zu tun haben kann. Die Überschrift darf ich euch vorlesen bei Blick. Stand wie folgt: Coop jagt mit KI-Kameras Self-Checkout-Trickser. Aufgedeckt hat es ursprünglich die Westschweizer Zeitung Le Temps. Worum geht es? Es gibt diese sogenannten, oder ihr kennt die auch, diese Self-Checkout-Automaten, wo man sich halt, nachdem man da einkaufen war, hinstellen kann und dann kann man seine wahren Gegenstände da irgendwie über so einen Scanner ziehen und dann wird die da eingebongt bei Coop, bei Mikro ebenfalls möglich. Und da ist wohl jetzt neuerdings, haben Kunden festgestellt, an diesem Self-Checkout, dass dann oberhalb ein neues Gerät angebracht ist, eine neue Kamera, die Einkaufenden filmt und dann mit KI in Echtzeit auswertet. Damit soll verdächtiges Verhalten aufgedeckt werden, also zum Beispiel, wenn man ein Produkt nicht scannt. Die Kunden fanden es jetzt insbesondere deshalb nicht so toll, weil sie offenbar davon sehr überrascht waren, dass jetzt da so eine neue Technologie eingesetzt wurde. Ganz neu ist die Technologie tatsächlich nicht. Ich habe mal ein bisschen geschaut. Schon 2019 hat die Lebensmittelzeitung gemeldet, dass Mikro mit Kameras und KI Diebstähle begrenzen möchte. Also schon ein paar Tage her, dass die Mikro da so eine Idee hatte. Und auch andere Detailhändler setzen auf Kameras und KI. Rewe aus Deutschland will zum Beispiel ermöglichen, dass man ohne Scannen einkaufen kann. Man kann die Produkte aus dem Regal nehmen, in sein Körbchen packen und dann rausgehen und dann wird es automatisch gebucht. Also, schöne neue Einkaufswelt und viel Aufregung um nichts? Fragezeichen. Was denkt ihr?
Also ich war auch etwas überrascht. Auf der einen Seite ist es wenig überraschend. Die Technik gibt es her. Es gab schon andere Überwachungsmaßnahmen, die dem Ladendiebstahl etc. eindämmen sollten, und da ist es dann auf der einen Seite eben nicht ganz überraschend, dass es jetzt auch im Bereich vom Self-Checkout mit KI entsprechende Maßnahmen gibt. Und auf der anderen Seite hat es mich doch überrascht, weil ich bin auch nicht darauf gestoßen bis dahin und ich war es mir auch nicht bewusst. Und es hat mich auch gestört irgendwie, dass ich jetzt auch da noch von oben bis unten durchleuchtet werde, obwohl es auch da ja eigentlich andere Mechanismen gibt. Also bis dahin war es ja einfach so, dass es gewisse Stichkontrollen gab. Also da wird einfach jede so und so viel Einkauf wird blockiert an der Kasse, da kommt jemand vorbei, dann wird alles nochmals gescannt oder wird eine Stichprobe gemacht. Und so hat man ja auch eine Möglichkeit, um entsprechenden Ladendiebstahl aufzudecken und braucht jetzt eigentlich nicht eine Verhaltensüberwachung an der Kasse, vielleicht sogar im ganzen Laden, um die Diebstähle eindämmen zu können.
Mein Bauchgefühl, als ich das gelesen habe, war auch, stört mich, finde ich gar nicht okay. Ich habe auch nicht damit gerechnet, also fühle mich nicht darüber wie informiert, dass so etwas passiert. Ja, dann denkt man auch gerade Migros Coop, das sind ja so Läden, wo irgendwie jeder Mann, jede Frau in der Schweiz hingeht. Also es ist klar, dass es kein öffentlicher Raum ist, aber es hat wie...
Der sympathische Krämerladen.
Ja, es hat wie diesen Charakter, dass man da eigentlich wie sich auf einem Dorfplatz ja ein bisschen bewegt. Und deshalb hat es mich auch noch gestört. Aber ich weiß auch, und du wirst uns das jetzt gerade erklären, dass das eigentlich gar nicht so viel Aufregung verursachen sollte, oder?
Ja, ich schaue mal ein bisschen, habe mir ein bisschen die rechtlichen Themen oder rechtlichen Fragen natürlich dazu angeschaut. Zuvorderst sicherlich eine Frage, Datenschutzthema, was machen die denn eigentlich mit meinen Daten? Stichwort Marketing, Auswertung, wie sicher sind die Daten, wie lange werden die gespeichert? Weil natürlich kann man, also rein technisch bedingt jedenfalls, aus diesen Aufnahmen hervorragende Einkaufsprofile erstellen. Also du kannst natürlich viel mehr Daten erheben als jetzt irgendwie mit Coop Supermarktcard oder hier der Commodus Card, weil du natürlich schon über diese Systeme schauen kannst, wenn jemand an ein Regal geht, kannst du natürlich schauen, der nimmt sich ein Produkt A heraus, stellt es wieder rein und wählt sich das Produkt B zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen. Also du könntest viel mehr marketingmäßig da natürlich agieren oder kannst natürlich auch schauen, die Produkte in einer bestimmten Höhe, was ja bekannt ist, werden öfter gegriffen als andere, wenn du aber natürlich eine Verfolgbarkeit hast mit KI, einer Person zu folgen, kannst du schauen, oh, die greifen alle unten rein, wir müssen da was ändern. Also da sind schon ein paar interessante Möglichkeiten für Detailhändler möglich. Sicherlich, wenn diese Daten jetzt beim Self-Checkout, wir hatten vorhin drüber diskutiert schon, ob da tatsächlich im ersten Moment Personendaten erhoben werden, wenn du da mit dem Rücken stehst, also wenn du nicht identifizierbar bist, so spätestens bei dem Bezahlvorgang und man dein Gesicht oder wie auch immer hat, dürfte es so sein. Dann muss natürlich nach Schweizer Datenschutzgesetz darüber informiert werden. Die Datenschutzerklärung von Coop, Stand Dezember 2024, habe ich mir angeschaut. Da wird dann relativ allgemein, also über KI steht da nichts drin, über KI-Kontrolle und so weiter vorwegnehmen. Da steht drin, dass halt die Daten über sie auch selbst oder automatisch zum Beispiel erhoben werden. Darunter fallen insbesondere Verhaltens- und Transaktionsdaten. Also Verhaltensdaten könnte Verhalten einer Person sein. Man weiß es nicht genau. Die Ton- und Bildaufnahmen werden hier in den Datenschutzerklärungen natürlich benannt. Und dann steht so bei Marketing und Information, dass halt eine Auswertung von Verhalten und Transaktionsdaten, zum Beispiel Warenkorbdetails, Verhalten bei Einkäufen erhoben wird.
So, also. Aber das ist hauptsächlich das Online-Verhalten, oder? Und jetzt weniger, was im Laden passiert.
Na, also ich sag mal, in der hier ist es nicht unterteilt. Hier steht, zu welchen Zwecken bearbeiten wir Ihre Personendaten. Und dann kommen halt die Vertragserfüllung, Kommunikation, Marketing und Information.
Und wenn es jetzt noch um Profiling geht, also wenn mit einer bestimmten Person, die dann eben identifizierbar ist, man noch die Datenpunkte verbindet und versucht, die Muster einer bestimmten Person zu identifizieren, also eben das Profiling, das ist damit auch abgedeckt oder bräuchte es dazu nochmal eine spezifische Einwilligung?
Nee, die haben das Profiling ist hier ebenfalls erwähnt, sowohl, da bin ich jetzt ja nicht, ehrlicherweise gar nicht vorbereitet, jetzt so tiefgehend da einzusteigen, ob und inwieweit die beim Profiling, aber sie erwähnen es in ihrer Datenschutzerklärung, dass sie da ein Profiling einsetzen und sie haben auch, also sie haben zumindest darauf hingewiesen, dass sie aus Sicherheitsgründen, also um einen sichereren Betrieb zu gewährleisten, dass sie Videoüberwachung einsetzen, um unsere Verkaufsstellen zur Sicherung der Verkaufsprodukte und zur Aufdeckung von Diebstählen oder Überfällen. Mhm. Also jedenfalls die Videoüberwachung an sich ist erstmal erfasst, die KI-Videoüberwachung nicht.
Ja, genau. Aber die Videoüberwachung ist ja dann auch sonst, ich sage jetzt mal, im Vergleich transparent im Laden dann nochmals angeschlagen. Also da hast du entsprechende Piktogramme, wie groß und ersichtlich die dann auch im Einzelfall auch immer sind. Das ist manchmal etwas einfacher zu entdecken und manchmal etwas schwieriger zu sehen. Aber jetzt gerade auch auf die nochmals darüber hinausgehende Überwachung und dann Auswertung per künstlicher Intelligenz etc. hätte ich bis jetzt noch nie was entdeckt. Also da jetzt dann von einer transparenten Kommunikation auszugehen, das sehe ich nicht.
Nee, die Transparenz ist hier sicherlich nicht gegeben, weil der reine Aufkleber, wir machen Videoüberwachung,
schließt das nicht mit ein.
Schließt das jetzt erstmal, muss man höchstwahrscheinlich nicht damit rechnen. So, wenn man jetzt so ein bisschen technisch versierter ist wie wir, weiß man sicherlich, welche Möglichkeiten mit Videoüberwachung möglich sind und würde sich ja wundern, wenn da hinten noch ein Mensch sitzt, der bestimmte Dinge kontrolliert und guckt, ob du da irgendwas klaust. So, wir werden sicherlich daran denken und überlegen, ob die vielleicht so eine Technik einsetzen können. War sicherlich auch ein Punkt, weshalb da viele Kunden nicht besonders erfreut reagiert haben, dass halt so eine weitreichende Technologie eingesetzt wird. Also die Daten, ich habe es mir angeschaut, also ich habe jetzt mal bei archive.org geschaut, die Datenschutzerklärung hat sich also auch im letzten Jahr nicht wesentlich geändert. Also ich bin jetzt mal so, wo es nicht empirisch, aber so bis März 2024, da steht also das Gleiche drin. Es gibt, um es auch dazu zu sagen, natürlich jetzt aus rechtlicher Gründen keine Verpflichtung über den Einsatz von KI Systemen zu informieren. So, wer AI Act und dem unterfallen wir nicht, der ist in dem Fall sowieso noch nicht in Kraft. Insofern ist da noch, fehlt es da an der Informationspflicht. Also ich sehe derzeit keinen rechtlichen Grund, warum man darüber informieren muss, außer vielleicht den Transparenzgrund.
Also Datenschutz.
Du musst aber informieren über die Datenverarbeitung, genau.
Ja, genau. So, aber das ist schon auch nochmals interessant. Also wo findet dann eigentlich die Bearbeitung statt oder wo ist die künstliche Intelligenz im Einsatz? Wo werden die Daten entsprechend bearbeitet und ausgewertet und dann irgendwelche Maßnahmen getroffen? Das wären dann ja auch nochmals Aspekte, die jetzt aus Sicht des Datenschutzes eigentlich interessant wären.
Genau, also ob die Datenschutzerklärung, wie sie jetzt hier von Coop vorliegt, diese Fälle abdeckt, kann ich nicht entscheiden. Als Vergleich habe ich mir mal die Datenschutzerklärung von Migros angeschaut, weil ich irgendwie wusste, dass die so eine Systeme auch einsetzen. Und Migros macht das durchaus ein bisschen anders. Die informieren schon sehr, also auch eigentlich überraschend, so genau in Ziffer 11 ihrer Datenschutzerklärung. Wie setzen wir Kamerasysteme und Sensortechnologie ein? Also die verweisen darauf hin auf Sensortechnologie. Da steht halt schon mehr als Kameraüberwachung. Und sie weisen auch darauf hin, dass sie diese Systeme einsetzen, um zum Beispiel die Laufwege, Verweildauer, Merkmale wie Geschlecht und Alter festzustellen. Mhm. Also die haben da schon sehr viel weitreichender informiert. Die Frage ist immer, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal die Mikro-Datenschutzerklärung mir angeschaut habe, als ich dort so ein Self-Check-In gemacht habe. Oder
ja, das wäre jetzt auch nochmal eine praktische Frage. Also online verstehe ich, dann ist man irgendwie so ein bisschen gewöhnt, dass man diesen Datenschutzerklärungen früher oder später begegnet. Aber wenn ich jetzt in meinem Quartier in die Migros oder den Coop laufe, hängt die da dort? Oder wie komme ich auf den Gedanken, dass ich mir auch noch die Datenschutzerklärung anschauen soll, wenn ich in den physischen Laden gehe?
Na, du musst sie dir ja nicht anschauen, sondern die Händler haben ja nur die Verpflichtung, die Datenschutzerklärung transparent oder über die Datenverarbeitung transparent zu informieren. Und jedenfalls die Mehrheit nimmt an, dass eine transparente Information über eine Datenschutzerklärung auf der Webseite ausreichend ist.
Okay.
So, also da geht man wohl jedenfalls in der Schweiz deutlich davon aus, dass es ausreichend ist. Deshalb decken diese Datenschutzerklärungen von Händlern üblicherweise nicht nur den Datenverarbeitungsvorgang auf der Webseite ab, sondern natürlich darüber hinausgehend. Mhm. Ansonsten, ich sage jetzt mal so, also ich weiß jetzt nicht, ob Mikro, müssen wir mal ausprobieren am Samstag.
Ich frag mal vor Ort, ob sie mir die Datenschutzerklärung aushändigen können. Nein, ich finde, ja. das mag juristisch wahrscheinlich so sein, wie du sagst, aber als Kundin fühle ich mich nicht informiert, wenn ich das Gefühl habe, ich müsste auf die Website gehen und noch daran denken, dass ich dann auf die Website gehen muss, um das zu finden.
Und die nächste Fragestellung kommt dir dann gleich auch noch dazu. Jetzt bist du da und jetzt lässt du dir die Datenschutzerklärung aushändigen. Als nächstes sagst du, ja, jetzt hätte ich gerne auch noch alle meine mich betreffenden Daten.
Na, die Auskunft, also sagen wir, ein Auskunftsrecht, also du kannst natürlich, also du kannst jetzt bei der Mikromarkt da vor Ort nach einem Auskunftsverlangen abgeben, ist vermutlich nicht so zielführend. Natürlich kann jeder oder jeder Mann, jeder Frau bei Coop, Mikro, wo auch immer er dann einkaufen geht, abfragen, welche Daten über ihn gespeichert werden.
Ja, da wirst du ganz bestimmt keine Daten aus der Videoüberwachung, aus der KI-Überwachung bekommen.
Wenn da keine Personendaten erhoben werden, sicherlich nicht. Wenn da Personendaten erhoben werden, müssten die dabei sein. Ich würde davon ausgehen, dass Coop und Mikro eine ordentliche Datenschutzerklärung abgeben.
In der Praxis kommst du nicht an die Daten. Es ist natürlich technisch auch etwas schwierig, selbst wenn du daherkommst und sagst, das ist mein Bild, das bin ich und jetzt möchte ich genau diese Daten haben. Aber grundsätzlich ist das ein Teil einer transparenten Datenbearbeitung, dass ich eben einen Zugriff auf meine Daten habe. Und entweder es sind Daten, die unter das Datenschutzgesetz fallen, also es sind Personendaten, ich bin identifizierbar, also muss auch der rückwärtige Weg vorhanden sein. Also ich komme daher und sage, ich möchte jetzt diese Daten haben, aber da wird es sehr schwierig werden, das Recht auch tatsächlich durchzusetzen. Einerseits, weil es technisch schwierig ist und auf der anderen Seite aber auch, weil die Unternehmungen natürlich blocken werden, bis sie nicht mehr können.
Wenn ihr also Erfahrungen gemacht habt mit solchen Fragen, vielleicht hat es ja jemand schon mal versucht, was man da rausbekommt, gerade bei den großen Detailhändlern, die viele Daten sammeln, lasst uns wissen, das als kleiner Einschub.
Genau, also fragt gerne nach. Ich frage gerne nach. Ansonsten rechtlich scheint das soweit erstmal in Ordnung. Aber natürlich bleibt der Punkt, also ich berate jetzt Coop nicht. Aber wenn die mich gefragt hätten, würde ich sagen, natürlich aus rechtlicher Sicht hält man eine Datenschutzerklärung immer schmal. Aber ich finde trotzdem, Transparenz ist ja auch immer so ein Thema, gegenüber seinen Kunden irgendwie transparent umzugehen und zu sagen, wir machen es so und so. Und dann würde vermutlich die Diskussion auch ja nicht so erfolgen.
Machen wir noch kurz Nachrichten und Fundstücke.
Ja, das erste Fundstück ist ein richtiger Stolperer, der sich dann aber als doch nicht so spektakulär herausstellt. Automatisiertes Fahren in der Schweiz ist jetzt erlaubt, mindestens theoretisch, weil praktisch gibt es noch ein paar Probleme. Lest es nach auf heise.de.
Ich habe auch eine Nachricht, über die bin ich in dieser Woche gestolpert. Und zwar wird im Mai ein Klassiker abgeschaltet, und zwar ein Dienst, der zum ersten Mal die Telekommunikation über unsere herkömmlichen Telefonieanbieter überflüssig gemacht hat. Und zwar ist hier die Headline: Microsoft schaltet den Videotelefoniedienst Skype ab.
Und von mir gibt es eine Meldung vom Europäischen Gerichtshof in der Rechtssache C-203 aus 22. Eine betroffene Person hat das Recht zu erfahren, wie die sie betreffende Entscheidung bei einer automatisierten Bonitätsbeurteilung zustande kam.
Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.